Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, dem Vater und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind mit uns allen. Amen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dem Sonntagmorgen-Gottesdienst, besonders so alle die, die im Altersheim und im Kastanienpark und über das Telefon den Gottesdienst mithören. Seid alle herzlich willkommen. Ich habe im Vorbereiten gemerkt, dass ich mich eigentlich gerne wieder ganz enorm freue, einmal im Jahr auf Oberdiessbach zu kommen. Es tut mir sich irgendwie so eine Beziehung da. Und jetzt habe ich euch noch ganz, ganz liebe Grüße aus der Rot. Am letzten Gottesdienst, letzten Sonntag, hat mir der Gergei Zuckas gesagt, wenn du auf Oberdiessbach gehst, nimm den Grüß mit an die Gemeinde, an euch alle. Und wir sind, ich muss euch sagen, wir sind sehr, sehr dankbar um ihn, dass er so mit dem Vorgänger vorher, mit dem Elias, im Gleichen weitergeht. Dass da jemand da ist, der hineinlässt in das Wort von Gott, in das ewige Wort, und der Mut hat, das auszulegen, ohne Wenn und Aber. Das ist wunderschön. So, jetzt, wir wollen uns ausrichten miteinander auf unseren Gott, den wir auch heute auf ihn hören wollen, und singen miteinander das Lied 221, die vier Strophen, und bekennen allein Gott in der Höhe sei er. Wir wollen miteinander beten und beten miteinander den Psalm 98. Im Kirchengesangbuch ist das Nummer 125. Psalm 98. Und ich bitte zum Beten für die, die können, dass wir aufstehen dazu. Ich lese Römisch 1 und bitte euch, Römisch 2 zu lesen. Singt ihm ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm. Er gedachte seiner Gnade und seiner Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes geschaut. Spielt ihm auf der Leier mit frohem Gesang. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Vor ihm, denn er kommt, die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker nach dem Recht. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander das Lied 242, Glaube den Herrn, den mächtigen König, als Fortsetzung von der Lesung vom Psalm.
Thank you.
Im Zusammenhang mit der Textauslegung aus dem Neuen Testament lese ich aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja-Buch, die bekannten Verse in 53. Kapitel. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unser Leiden, er hat es getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für den, der bestraft wird, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und doch war er durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm vor seinem Scherer ist, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seelen willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Amen. die auf der Homepage geschaut, im Blick auf den Gottesdienst heute, haben gesehen, dass es heute um Offenbarung 5, um das 5. Kapitel geht, in der Auslegung, und dass ich dort das Thema gewählt habe, am Ende gewinnt die Liebe. Ich muss auch sagen, dass ich den Titel gestohlen habe. Das ist ein Buchtitel von einem Roman, den Charles Martin geschrieben hat. In diesem Roman geht es eigentlich zur Hauptsache um all das, was wir Menschen können anrichten auf dieser Welt. Bei uns selber und bei anderen. Es geht um die ganze Zerstörung, die einem Menschen möglich ist. Zerbrochene Ehen und Familien. Und das hinterlässt Schäden, grosse Schäden. Also Rücksichtslosigkeit, Geltungsdrang, Streit, Hass, Unversöhnlichkeit, riesen grosse Schäden mit sich, wo Menschen zum Teil ein Leben lang dran beissen. Das schildert Charles Martin sehr, sehr drastisch, in vielen Farben, auch fast ein bisschen erdrückend, was da alles der Menschen angerichtet wird. Aber durch alles durch verfolgt er ein Ziel, dass er am Schluss zu der Aussage kommt, am Ende gewinnt die Liebe. Trotz allem. Es ist die Liebe und einzig und alleine die Liebe, die einen Menschen rausholt, die einen Menschen zurecht bringt, die einen Menschen heilt. Das ist die Auffassung und das ist sozusagen die Zusammenfassung von dem Roman, den der Charles Martin geschrieben hat. Am Ende gewinnt die Liebe. Und jetzt ist die Frage, stimmt das überhaupt? Stimmt das? Ist das so? Ist das wahr? Ist das wahr im Blick auf unser Leben, im Blick auf unsere Gesellschaft, wo wir drinnen sind, im Blick auf das ganze Chaos, das wir im Moment haben rund um die Welt? Ist das so? Am Ende gewinnt die Liebe. Also es läuft doch gerade in unserer Zeit so manchmal aus dem Ruder. Oder nicht? Rund um die Welt. Und wenn man ganz realistisch ist, dann muss man sagen, nein, Egoismus hat den Oberhang. Gier nach möglichst viel Besitz und Geld, logisch statt Wahrheit, Rücksichtslosigkeit, das regiert die Welt und gewinnt den Oberhang. Am Ende gewinnt die Liebe. Ist das nicht ein ab der Welt? Ist das nicht einfach schräg, wenn man hineinschaut in all das, was uns beschäftigt und was uns auch prägt in unserer Zeit? Und jetzt kommen wir von Ostern her. Schon eine Woche zurück. Wir haben miteinander das unerhörte Leiden von diesem Gottesknecht angeschaut. Haben seine Auferstehung gefeiert. Der einzige und entscheidende Durchbruch in der ganzen Menschheitsgeschichte, haben das gefeiert. Haben gefeiert, dass die Liebe von Gott mit Karfreitag und Ostern den Höhepunkt erreicht. Jesus hat selber gesagt, eine größere Liebe kann niemand haben als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Am Ende gewinnt die Liebe. Und es ist eine Woche durch. Und jetzt möchte ich euch fragen, hat das, was da wir gefeiert haben, Wellen geschlagen? In unseren Dörfern, in unseren Städten, in unserem Land, auf der Welt, in unserem Leben, hat es Wellen geschlagen? Müssen wir nicht irgendwo zugeben, dass alles andere unser Denken und unser Handeln zum grössten Teil beeinflusst. Und jetzt sage ich etwas, vielleicht klingt das für euch ein bisschen schräg, aber manchmal steige ich. Wir könnten alle Kirchen zutun, der grösste Teil würde es nicht merken. Und am grössten Teil würde nichts fehlen. Oder habe ich jetzt echt schwarz gemalt? Und jetzt möchte ich mit euch Offenbarung 5 auf uns alle wirken. Jetzt mache ich es so, ich lese es nicht lesen jetzt, sondern ich führe euch jetzt rein in den Text. Oder er kommt dann schon vor. Aber vielleicht habt ihr dann heute noch Gelegenheit, daheim in eurer Bibel das noch einmal nachzulesen. Man schreibt ungefähr das Jahr 90 nach Christus. Der römische Kaiser Domitian ist Weltherr geworden. Ihm gehört die halbe Welt. Mit Macht und Herrlichkeit regiert er. Und wer es wagt, ihm zu widersprechen, ist auf der Abschussliste. Jetzt ist aber dem Domitian noch etwas anderes sehr wichtig und er hat noch ein anderes Ziel. Er will aufräumen mit den Christen. Also das ewige Klirr von dem Gott, wo die Welt mit Liebe regiert. Das ewige Klirr, das in dem Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, der ist, wo die ganze Macht über die ganze Welt hat, das muss jetzt hören. Wo kommen wir da her, dass es unzählige Bürger gibt, die nicht mehr bereit sind, ihre Knie krumm zu machen vor dem Kaiser, sondern vor dem schäbigen und verlumpeten Jesus, der irgendwo schäbig am Kreuz gestorben ist. Das muss hören. Und da haben Hunderte von Christen ihr Leben gelassen. Es hat eine ganze Anzahl gegeben von Christen, die den Druck von der Regierung nicht mehr ausgehalten haben und ihren Glauben wieder aufgegeben haben. Und die letzten Augenzeugen, die noch um 30 kommen, mit Jesus unterwegs waren, die sind gestorben. Man stellt sich das vor, die sind nicht mehr da. Übrig geblieben ist auch fast nur noch der Johannes, der auf der Insel Patmos jetzt in der Verbannung hockt. Er kann nichts mehr machen. Endstation. Endstation. Und jetzt ist plötzlich die Frage da, ist die Sache mit dem Jesus? Und am Ende gewinnt die Liebe nicht mehr als ein Trugschluss. Es passiert ja nichts. Gott ist ja von der Welt weg, wie weg, von der Oberfläche weg, nie mehr. Versteht ihr, das ist die Ausgangslage. Und jetzt überkommt der Johannes überraschend Besuch vom auferstandenen Jesus. Und die Begegnung, die ist so gewaltig, wenn er die Augen sieht wie Feuerflammen, dass er wie tot umgeht. Also wir gehen nicht mehr um, oder? Wir wissen, wie es geht. Er geht tot um. Und er hört, wie Jesus ihn anredet. Und dann erlebt er, wie der Jesus, der Auferstandene, ihm Visionen gibt, und zwar eine Sicht, was alles noch über die Erde kommt, bis zum Ziel. Und jetzt sagt Jesus ihm deutsch und deutlich, was du siehst, das schreibe ich auf. Und jetzt sieht er im 5. Kapitel in einer Vision im Himmel hinein. Und er sieht einen Thron. Und er weiß, von dort aus wird regiert. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, eine Buchrolle, innen und auswendig beschrieben und versiegelt mit 7 Siegeln. Johannes versteht, vom Himmel aus wird regiert, von dem Thron aus wird regiert, und jetzt hat der, wo auf dem Thron ist, eine Buchrolle in der Hand, und der Johannes versteht, das ist alles, was in dieser Buchrolle geschrieben ist, das ist alles, was noch über die Erde kommt, was noch passiert, das sind alle Ereignisse bis zum Ziel. Und die Ereignisse, die sind so viel und die sind so dicht, dass es nur auswendig und inwendig von dieser Buchrolle Platz hat. Das versteht er. Und jetzt gehört er eine kräftige Stimme von einem Engel, der fragt, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Verstehen wir es? Der Johannes versteht diese Frage. Das heisst, wer hat eigentlich das Recht, die ganze Schöpfung, die Völker rund um die Welt, jeden einzelnen Mensch zu führen? Wer hat das Recht? Und wer hat das Recht, in allem Schwierigen und Notvollen und Unverständlichen zu führen und zu sagen, was durchgeht? Wer hat das Recht? Wer hat das Recht, in allem Unrecht, was die Welt noch sieht, in all dem menschlichen Versagen, in all dem Überborden, wer hat das Recht, zu sagen, was im Letzten gilt und was durchgeht? Wer hat das Recht, das Schicksal von dieser Welt, das Schicksal von der Schöpfung, in die Hände zu nehmen und zum Wohl von der Schöpfung und von der Menschheit Frieden zu bringen, wo wir uns alle in der Nase sehnen? Und was ich am Tisch, es ist lächerlich, über einen Frieden diskutieren und nicht wissen, was Frieden heisst. Und jetzt erklopft der Johannes. Und niemand im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Niemand. Und jetzt bricht der Johannes in Tränen aus. Völlig erschüttert. Und es macht nichts, wenn sie es heute auch erschüttert. Und ihm ist klar, wenn das niemand kann, dann sind wir auf alle Zeit preisgegeben. Dann sind wir auch den Herren von dieser Welt, die jetzt da so eindrücklich aufstehen wollen, sind wir einen preisgegeben. Dann sind wir ausgeliefert den Launen der Schöpfung. Ausgeliefert dem Krieg, ausgeliefert der Katastrophe, ausgeliefert dem Tod. Dann sind wir von Geburt bis Tod hineingeworfen in ein Schicksal, wo wir nichts dagegen machen können. Es findet einfach statt. Und jetzt hört der Johannes eine Stimme, die sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus Juda um das Buch und die sieben Siegel zu brechen. Jetzt sieht der Johannes der Löwe und aus Juda weiss er, das ist das Zeichen vom Messias. Das ist das Zeichen von dem, der mit Kraft und mit Herrlichkeit und entschlossen die Weltgeschichte zum Wohl von allen zusammen zum Ziel führt, wo aufbricht und durchbricht mit einer ganz anderen Kraft. Das sieht er. Aber er sieht nicht nur das. Er sieht im nächsten Augenblick ein Lämmli. Ein Lämmli, das daherkommt. Und das Lämmli, das steht im völligen Gegensatz zum Löwe. Das ist kein Tier, das sich durchsetzen kann. Und zu allem zu kann blüten es noch. Ist schwach, leidend, wird wehrlos zum Schlachten geführt. Und jetzt sagt der Johannes, und er hat es näher aufgeschrieben, und ich sah ein Lamm, wie geschlachtet, Das hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß. Und chli später, ja, fast im nächsten Augenblick, hört der Johannes ein neues Lied. Und das neue Lied durchdringt die obersten Örter vom Himmel und die untersten Örter unter der Welt. Durchdringt aus. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun die sieben Siegel. Das wird der Johannes Zeuge davon, dass es im Himmel ein neues Lied gibt und das ist und bleibt auf der Hitparadenliste im Himmel auf dem ersten Platz. Du bist würdig, zu nehmen, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Der Johannes versteht, kein anderer hat das Recht, im tiefsten und letzten die Weltgeschichte zu führen als der leidend Jesus. Aus dem, der sich selber aufgibt und sich selber hergibt für das Schicksal von uns Menschen und von der Schöpfung. Und jetzt wird der Johannes sogar zeugen, dass das Lied im nächsten Augenblick noch einmal anschwillt. Lesen Sie es denn? So anschwillt, dass es durchdringt und durchdringt und durchdringt durch die höchsten Höhe hinein durch, durch die tiefsten Tiefe hinein durch. Und dass alles einstimmt, die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit einstimmt. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm, gehört die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mögt ihr noch, seid ihr noch dabei? Wisst ihr, immer wenn ich das vor Augen sehe, wünscht ich mir, ich hätte Wort, für können zu beschreiben, was sich da ereignet und was der Johannes da glasklar sieht. Ich hätte Wort, ich hätte treffende Wort. Und ich muss noch zugeben, ich habe es nicht. Ich stehe jetzt wieder da und versuche, sein Wort reinzupacken. Und weiss, jedes Wort ist zu klein und zu kurz und schäbig letztlich. Für zu beschreiben, was das hier heisst, was diese Szene bedeutet. Ich möchte mit euch jetzt noch eins bleiben stehen bei dieser Szene. Also zuerst erscheint der Leu mit Leuenkraft. Kommt vor. Und im nächsten Augenblick geht er zurück mit all seiner Macht und Herrlichkeit und mit seiner offensichtlichen Kraft geht er zurück. Kennt ihr das so, dass ihr manchmal denkt, es wäre schon gut, wenn Gott sich ein bisschen offensichtlicher würde zeigen? Oder? Wenn er in unseren Gottesdiensten so würde, seine Gegenwart manifestieren, dass alle zusammen müssen auf die Knie und sagen, jawohl, es ist so. Wünscht ihr dir das auch? Oder dass er im ganzen Weltgeschehen mächtiger wird auftreten, weil er kann ja. Oder nicht? Er kann ja. Aber jetzt tritt der Leu in den Hintergrund. Und im nächsten Augenblick kommt das Schöfli in die Mitte. Und das Schöfli hat sieben Hörner. Das ist Sinnbild von der vollkommenen Kraft von Gott. Da ist nicht nichts da. Da ist nicht keine neue Kraft mehr da, aber es ist eine andere Kraft. Und dann hat er noch sieben Augen. Das heisst, jemand geht nichts rund um die Welt, der kann zwingend umschauen. Der sieht alles. Versteht ihr, was das heisst? Das leidende Lamm ist er mit. Nicht der hat die grösste Kraft oder Menschheit oder Schöpfung aufs Knick geschaltet. Nicht der, der von oben abdrückt, hat die meiste Kraft. Sondern der, der sich unter alles schiebt und dreht. Der, der unten dran ist, hat die grösste Kraft. Und so ist Jesus bis in unsere Tage leidend unterwegs. Liebend, leidend unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen. Dem Jesus sein Leiden ist nicht vorbei. Auch wenn in unserem Kalender Passion durch ist, sein Leiden ist nicht vorbei. Ich sage es jetzt ein bisschen salopp. Jesus ist nicht zurück zum Vater und hockt an der rechten Seite vom Vater und hat seine Beine lässig auf dem Schemeli und sagt, die Sache mit dem Kreuz haben wir erledigt zum Wohl von den Menschen und die Sache mit der Auferstehung haben wir auch erledigt. Alles klar. Jesus ist rund um die Welt aktiv und rund um die Welt unsichtbar gegenwärtig in einer leidenden Liebe. Und Ostern bedeutet, dass er auferstanden ist und dass er das kann, überall leidend dabei sein. Und jetzt versuche ich es noch in ein paar hilflosen Sätze auszudrücken, was das aktuell heisst. Und sie hockt am Tisch und verhandelt über einen sogenannten Frieden. Und unser Meister Jesus ist leidend und liebend dabei. Und hat es nicht nötig, reinzufahren. Er dreht und er ist leidend dabei, wenn sie über einen Frieden diskutieren und im Sack haben sie die Logik. Und verfolgen letztlich nur ihr eigenes Ziel. Und er weiß es, aber jetzt nicht nötig, das zur Schau zu tragen, sondern er ist leidend, liebend dabei. Und er ist leidend und liebend dabei, wenn auf dem Schlachtfeld Menschen zerfetzt werden, wenn abgedrückt wird, ist er dabei, und wenn getroffen wird, ist er dabei. Und er ist dabei, wenn gestorben wird, er ist dabei, wenn Katastrophen einbrechen und Ereignisse kommen, wo wir nicht wissen, was unten und oben ist. Er ist leidend dabei. Haben wir das gesehen? Das ist die Realität von unserem Jesus, wo wir Sonntag für Sonntag sammeln zum Gottesdienst und an ihm glauben und ihm vertrauen. Er ist dabei und er ist auch dabei in meinen Fragen und in meinen Schwierigkeiten. Er ist leidend, liebend dabei. Und wenn ich in meinem Leben am tiefsten Punkt ankomme und ganz tief nicht bin und muss sagen, es geht nicht mehr weiter runter, kommt er zu mir noch von unten hoch. Jetzt weiss ich nicht, wie ich es noch sagen will. Und so ist er leidend, liebend dabei, von Generation zu Generation, bis er mit der ganze Menschheit und mit der ganzen Weltgeschichte am Ziel ist, bis er es auf seinem Rücken heitreit hat in die neue Welt. Und dann passiert, was der Johannes ganz am Schluss von der Offenbarung sieht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und Gott wird bei den Menschen wohnen und wird ihr Gott sein. Und Gott, wisst ihr, was jetzt kommt? Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und es wird kein Tod mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich wünschte, wir könnten es mit einem Heiter sehen, was zuerst passiert in der neuen Welt, wenn er uns da daheim in der neuen Welt vom Rücken nimmt und ablappt. Er putzt Tränen ab. Und wenn er uns die abputzt, werden wir sehen, dass in seinen Händen Löcher sind von den Ego am Kreuz. Er putzt ab in eurer Zärtlichkeit und in eurer Liebe. Und wenn er die letzte Träne von unserem Gesicht abputzt, dann passiert, was der vom Thron sagt, ich mache alles neu. Jetzt ist es durch. Und er hat uns am Ziel. Und kaum hat der Johannes das gesehen, am Ende von seiner Offenbarung, heisst es, Moment, jetzt habe ich gerade, 9, genau, heisst es, schreib auf, jetzt muss ich es aus dem Kopf zitieren, oder? Was du siehst, schreibe auf, denn es ist wahr. Es ist wahr. Ich wünsche mir das für uns alle, dass wir glauben können, was wir fast nicht glauben können. Weil es wahr ist. Wo alle in unserem Augenblick, in diesem Augenblick, ist unser Jesus liebend und leidend unterwegs auf dieser Welt. Überall. Mit seinen 7 Augen. Überall. Amen. So, jetzt habe ich es wieder gefunden. Ganz am Schluss steht, dass es noch wortwörtlich hat gesagt, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir wollen miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, für die, was möglich ist. Jesus, verstehen können wir es nie, wirklich nicht, was das heisst, dass da überall, an jedem Tag, in jeder Sekunde, an jedem Ort, leidend, liebend dabei bist. Und Jesus, es ist nicht zu verstehen, was das heisst, dass du das alles aushaltest. Dass du uns aushaltest. Dass du die Völker aushaltest. Dass du all das Vertreten aushaltest, was auch in unseren Tagen passiert. Dass du das aushaltest. Du musst nicht auszudenken, was das für dich muss heissen, uns treu zu bleiben. Und was das für dich muss heissen, einfach bei dem zu bleiben, dass du uns hineinbringst in die neue Welt. Du weisst, dass wir nehmen das manchmal so selbstverständlich her, als wäre das für dich Nasenwasser, weil du ja liebst. Und so bete ich für uns alle zusammen, dass deine Liebe, die so ist, die so tief geht, die so klar ist, die so aushaltet, dass deine Liebe uns noch anders zu Herzen geht. Und jetzt hast du für uns und für dein Volk und für deine Gemeinde keine andere Absicht, als dass du dein Leben mit uns teilen willst. Dass du uns zu Menschen machst, die mittragen und mitleiden und mit unterstützen. Dass du uns zu Menschen machst, die auch lernen, von unten zu den anderen zu gehen, nicht von oben runter. Und um das bitte ich, dass du uns das schenkst. Und Jesus, weil du rund um die Welt dabei bist, beten wir auch heute wieder für all die, die Leid tragen. Für all die, die nicht mögen. Für all die, die im Zweifel sind, ob es dich gibt oder nicht. Wir beten, dass du begegnest. Weil du überall bist. Dass du auf dem Sterbebett dabei bist und begegnest. Dass du an uns begegnest in all dem, was wir nicht weiter wissen und nicht weiterkommen. Und wir beten auch heute wieder, Jesus, greif ein. Mach ein Ende dem Krieg, dem Töten, dieser Zerstörung. Mach ein Ende. Und wir bitten, behalt uns den Glauben und das Vertrauen an dich. Gib uns den klaren Blick in unserem Herz, dass wir dich sehen und dass wir dich noch anders sehen. Und jetzt wollen wir wieder beten, wie du, Jesus, uns hast gelehrt beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wir wollen das aus Bekenntnis singen, bewusst singen.
Thank you.
Ich möchte ganz herzlich danken, Christine, herzlichen Dank für dein einfühlsame Spielen von Stück, das ganz gut auch zu diesem Gottesdienst passt hat, für das Begleiten von den Liedern. Das ist es immer auch wieder so ein wichtiger und entscheidender Dienst in einem Gottesdienst. Herzlichen Dank auch Monika Andres für euren Dienst als Siegerist fürs Einrichten. Herzlichen Dank. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist bestimmt für das Jahresprojekt in Haiti von HEX, Brot für alle. Mit diesem Projekt wird das Projekt von der Heilsarmee auch unterstützt, die verantworten in Haiti ein Schulprogramm. Da geht es primär darum, Schulbildung für Kinder und auch für Familien, die abgelegen leben, die nicht so viele Möglichkeiten haben, das anzubieten. Im Moment sind es 39 Schulen für rund 6'000 Kinder. Ich bitte auch um Kollekt und danke herzlich dafür, für alles, was hier auch zusammengelegt wird, zum Wohl von diesen Familien und Kindern, zu einer so entscheidenden an Weiterbildung und Möglichkeiten. Anschliessend sind wir eingeladen zum Kirchenkaffee, wo Christine Masotti, Marianne und Herbert Friedli zu Wett gemacht haben. Auch da Ihnen herzlichen Dank. Am nächsten Sonntag ist wieder der Gottesdienst um 9:30 mit dem Pfarrer Daniel Meister. Habe ich alles gesagt? Also ist alles gesagt. Jetzt haben wir einstimmen, bitte euch auch dazu aufzustehen. Das Lied 347, 1-3. Da geht es ja zwar einer und er alle, aber wir singen alles alle. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und gebe dir seinen Frieden. Amen. Nein,